Die Presse.
Wie viel CO2 soll die EU künftig einsparen? Diese Entscheidung treffen die EU-Umweltminister am Dienstag. Dass bis 2040 90% des CO2s im Vergleich zum Jahr 1990 eingespart werden müssen, ist Teil der EU-Strategie, bis 2050 klimaneutral zu werden, und galt lange Zeit als gesetzt. Jetzt wird das ehrgeizige Ziel nur in ausgehöhlter Form beibehalten. Im Gegenzug werden Tricks und Klauseln eingeführt, um eben dieses Ziel zu verwässern. Mein Name ist Christine Meierhofer und das ist, was wichtig ist, der tägliche Nachrichtenpodcast der Presse. Mit Oliver Grimm, dem Brüssel-Korrespondenten der Presse, habe ich darüber gesprochen, welche Hintertüren beim CO2-Ziel eingebaut werden, warum die Klimapolitik der EU so inkonsistent wirkt und was aus der internationalen Vorreiterrolle der EU in Sachen Klimapolitik geworden ist. Hallo Oliver.
Hallo.
Oliver, am Dienstag, da fällen die EU-Umweltminister einen umstrittenen Beschluss, nämlich ob EU-Länder bis zum Jahr 2040 ihre CO2-Emissionen um 90% reduzieren sollen. Warum ist das eigentlich so ein Streitpunkt?
Das ist deshalb ein Streitpunkt, weil es der Wirtschaft in Europa ziemlich schlecht geht. Einfach an der Industrie, einfach an den energieintensiven Branchen. Das ist jetzt keine große Neuigkeit, aber diese Problematik hat sich verschärft in den letzten Monaten. Und nach Ansicht vieler Regierungen liegt das in erster Linie daran, dass die Emissionsvorgaben zu streng seien.
Gib uns einmal ein bisschen einen Eindruck, wo stehen denn welche Länder da in dieser Debatte?
Naja, große Frontlinien gibt's eigentlich nicht mehr. Man kann sehr vereinfacht sagen, dass die nordischen Länder eher dafür sind, den bisherigen Kurs beizubehalten, also das Ziel zu verfestigen, dass man im Jahr 2040 um 90% weniger CO2 ausstößt, als das im Basisjahr 1990 war. Demgegenüber steht aber eine große Menge von Mitgliedstaaten, einerseits natürlich die mittelosteuropäischen, allen voran Polen, aber auch halt auch Tschechien, Ungarn, die Slowakei und so weiter. Gleichzeitig aber auch Italien, durchaus auch Deutschland, wo sich in Deutschland ein bisschen die Linie auch geändert hat unter der jetzt aktuellen neuen Regierung. Die sagen, dass die Vorgaben zu steil wären, dass dieses Ziel nicht realistisch erreichbar ist und zudem dazu führen würde, dass man den industriellen Niedergang, den wir ja freien Auges auch beobachten können, leider nur beschleunigen würde.
Mhm. Welche Linie vertritt eigentlich Österreich?
Naja, Österreich ist da irgendwo mittendrin und nicht dabei. Es ist ja auch schon seit längerem bekannt, dass vor allem der Wirtschaftsminister Hartmannsdorfer darauf dringt, dass die Schwerindustrie länger auch noch gratis Emissionszertifikate zugeteilt bekommt. Also sozusagen ein wenig weniger starke eigene Senkung oder Emissionen durchführen muss. Gleichzeitig gibt es also den Verhandeln seitens der Republik, der Verhandler ist der Landwirtschaftsminister Totschnig, der drängt natürlich auch noch darauf, dass natürlich die Landwirtschaft nicht beeinträchtigt werden darf, sprich, dass man der Landwirtschaft nicht zu strenge Ziele zur Senkung der Emissionen auferlegt. Das betrifft natürlich vor allem die Viehzucht. Und an den Österreichern wird es natürlich nicht scheitern. Die sind gleichzeitig natürlich sich selber schon auch noch im Wort, dass sie natürlich an diesen Klimazielen, an dieser Klimapolitik festhalten. Also sie fahren sicher nicht so eine klare, scharfe Linie, wie das vielleicht Polen tut oder vor allem auch Tschechien. Aber die Österreicher, also Österreich, die Republik, die Bundesregierung ist da sicher nicht bei jenen, die sagen, 2040, das muss genau 90% oder mehr sein, sondern die wären absolut dafür, dass man sagt, okay, wir peilen das Ziel ungefähr an, brauchen aber Erleichterungen vor allem für die Landwirtschaft und für die Schwerindustrie.
An einer Emissionsverringerung um 90% bis 2040 will man wohl trotzdem festhalten, wenn auch in deutlich aufgeweichter Form. Mit welchen Mitteln dieses Ziel erreicht werden darf und unter welchen Umständen es vielleicht doch noch revidiert werden kann, da gewährt man neuerdings einiges an Spielraum.
Einer der Hauptstreitpunkte ist, inwiefern man sich von eigenen Klimazielen freikaufen kann in der EU. Sprich, man kann ja CO2 irgendwo auf der Welt auch einsparen, zumindest so ist das die These, indem man beispielsweise ein Aufforstungsprojekt unterstützt in einem Drittstaat, sinnvollerweise dort, wo es nicht besonders viel kostet, sinnvollerweise dort, wo man ohnehin Wälder braucht. Also wir reden natürlich vor allem von tropischen und subtropischen Staaten. Und wenn dann ein Unternehmen kommt und zertifiziert, dass so und so viel Hektar Wald einer CO2-Senkung um eine Tonne entsprechen, dann kriegt man dafür quasi ein Zertifikat und kann um dieses Zertifikat die eigene Emissionsbelastung buchhalterisch senken. Also es ist quasi eine Art von Ablasshandel. Das Problem daran ist, also erstens einmal ist jetzt der Streitpunkt, in welchem Ausmaß man das genehmigen möchte. Die dänische Ratspräsidentschaft, also Dänemark führt ja noch bis Ende des Jahres den Vorsitz im Rat der EU, also bei den Mitgliedstaaten, sagt 3%, also beziehungsweise halt dann 3 Prozentpunkte. Das andere Extrem wäre zum Beispiel die polnische Regierung, die sagt, es soll 10% sein. Das Problem an dieser Idee ist, dass sie auf dem Papier sehr gut klingt, dass man auch sagt, naja, es ist vielleicht ein besserer Einsatz von Steuergeld, wenn man Emissionen dort senkt, wo das weniger kostet, als zum Beispiel irgendeinen Produktionsprozess in einem österreichischen Stahlwerk noch ein bisschen mehr zu optimieren, was sehr teuer ist und aufwendig. Es zeigen allerdings Studien, dass viele dieser Zertifizierungsprojekte für diesen Emissionsablasshandel eigentlich nicht sehr nachhaltig sind und kaum eine Auswirkung haben. Und dann, wie in jedem langfristigen politischen Zielerreichungsverfahren, wünschen sich die Kritiker dieser Klimapolitik eine Art Revisionsklausel. Also, dass man in den nächsten Jahren, wenn man sieht, okay, die EU wird das nicht erreichen, oder wenn man es erreichen will, dann müssen wir quasi auch noch das letzte Zementwerk abschalten in Europa, dass man dann noch einmal hineingeht in dieses Gesetz und sagt, wir ändern das. Das sind die beiden Hauptregler, an denen man zu drehen versucht.
Mhm. Wie ist denn da deine Einschätzung, wenn man sich jetzt einerseits ein zugegeben sehr ehrgeiziges Ziel setzt, auch versucht, an diesem Ziel festzuhalten und andererseits Auflagen, wie dieses Ziel zu erreichen ist, lockert, Revisionsklauseln einbaut? Kann man dann das überhaupt schaffen, realistischerweise?
Grundlegende Problematik an diesem Klimagesetz war natürlich immer, was passiert, wenn die Mitgliedstaaten sich nicht dran halten. Und die sind ja hier gleichzeitig Richter und Staatsanwalt, wenn man so sagen will. Das heißt, müsste die Kommission dann Vertragsverletzungsverfahren eröffnen gegen Mitgliedstaaten, die das Gesetz nicht einhalten oder ihre Verpflichtungen, die sich ableiten, für sie individuell nicht einhalten. Das ist politisch derartig heikel, dass ich das von Anfang an für sehr fragwürdig gehalten habe. Die Europäische Kommission ist schon zurückhaltend, viel, viel einfachere Umweltgesetze zu vollziehen. Also ich denke zum Beispiel an die Nitratbelastung von Trinkwasser. Das war in vielen Mitgliedstaaten ist das ein Problem, kommt aus der Landwirtschaft, Schweinezucht, Viehzucht vor allem. In Deutschland hat das Jahre gedauert und die Kommission hat jahrelang herumgetan, bis sie irgendwann dann irgendwie ein Agreement gefunden hat mit Berlin, ja. Obwohl Deutschland klar die geltenden Nitratbelastungsgrenzwerte überschritten hat. Also vereinfacht gesagt, zu glauben, man kann so ein Klimagesetz beschließen, dann halten sich alle dran, und wenn nicht, dann gibt es irgendjemanden, der einen straft, das hielt ich von Anfang an für naiv.
Wenn man ehrgeizige Ziele beschließt, aber sie dann nicht entsprechend die Rechtsmöglichkeiten hat oder praktiziert, um das zu ahnden, also so eine halbherzig umgesetzte Agenda schadet sich vielleicht auch selbst.
Das ist durchaus eine der zahlreichen Kritiken, die es gibt daran. Vor allem lautet die Kritik, naja, wir haben ja eigentlich, als wir so vor 5 oder 6 Jahren in Europa begonnen haben, diese ambitionierte Klimapolitik einzuführen, ja auch begonnen, einen Rechtsrahmen zu setzen für die Unternehmen, die sich dann daran halten müssen, entweder indem sie versuchen müssen, Emissionen zu senken oder indem sich für sie neue Investitions- und Gewinnmöglichkeiten eröffnen. Wenn man diesen Rechtsrahmen im Nachhinein dann auflockert oder verändert, ändert man mitten in langjährigen Investitionsentscheidungen und Entwicklungsprozessen die Spielregeln. Das kann sich kein Unternehmer wünschen. Gleichzeitig glaube ich, und ich würde mir das auch hoffen, und ich habe ein bisschen den Eindruck, wenn man sich auch den letzten Europäischen Rat vorletzte Woche angesehen hat, wo ja diese Aufweichung der Klimaziele beschlossen wurde politisch, also zumindest das politische Leitlinie vorgegeben wurde, Vielleicht ist es ja ohnehin gut, wenn man pragmatischer an die Klimapolitik herangeht. Ich glaube, es wird zu oft mit sehr apokalyptischen, endzeitlichen Warnungen hantiert, die einerseits natürlich nicht unberechtigt sind, weil den Klimawandel gibt es. Der ist vielerorts, wenn er sich dann manifest macht, sehen wir, da werden dann Unwetter schlimmer und man hat auf einmal in Europa mehr Tornados und die Gletscher schmelzen und so. Also ich will es nicht verniedlichen. Ich glaube aber, dass Menschen mit so apokalyptischen Szenarien konfrontiert sind, fördert das nicht wirklich ihre Handlungsfreiheit und auch ihre Bereitschaft, etwas zu tun. Also wenn der Komet auf mich zufliegt, werde ich mir nicht jetzt überlegen, ob ich den Garten noch einmal umsteche oder so, oder den Komposthaufen umdrehe, wende. Ja? Weil dann ist wurscht, der Komet schlägt ein.
Der Green Deal, der wurde ja in seiner ursprünglichen Form eben nicht nur als Klimastrategie ins Leben gerufen, sondern auch als Weg, Europa wirtschaftlich langfristig gut zu positionieren. Wieso ist das eigentlich bisher nicht so aufgegangen und ist es jetzt eine gute Antwort, eben diese ursprüngliche Strategie abzuschwächen?
Das ist eine sehr gute Frage und meine Antwort wäre, weil wir vor 5 oder 6 Jahren noch viel naiver waren, als wir das heute sind, weil wir Klimapolitik machen wollten, ohne geoökonomisch auf den Tisch zu hauen. Was ich damit meine ist, wir haben Klimapolitik gemacht, ohne uns zu überlegen, wer denn all die Technologien bereitstellen wird, die die Umsetzung dieser Klimapolitik bedingt. Und wir sehen jetzt, dass die Volksrepublik China und deren Führung in Peking ein diktatorisches, immer noch nach maoistischen Alleinherrschaftsmerkmalen aufgestelltes Regime sehr schnell diese Geschäftschance ergriffen hat und mit enormen industriellen Überkapazitäten all jene Produkte herstellt, die wir brauchen, beginnend bei, also wie die europäische Sonnenenergie von den Chinesen schon vor Jahren einmal ausradiert wurde, ist, glaube ich, mittlerweile schon allgemein bekannt. Dasselbe droht mit der Windkraft zu passieren. Dasselbe ist der Fall bei der Batterietechnologie. Also in allen Fragen, die die grüne Wende betreffen, haben wir den Chinesen Tür und Tor geöffnet, ohne uns zu überlegen, ob das schlau ist. Und wir sind jetzt erst so weit, dass wir feststellen, hoppla, das geht so nicht. Nur das jetzt umzudrehen, sich möglicherweise auch, wenn mir das als liberalem und grundsätzlichem Freund des Freihandels sehr widerstrebt, protektionistischer aufzutreten, dafür ist es jetzt halt schon recht spät. Und das spielt natürlich auch hinein, dass jeder einzelne Mitgliedstaat ja auch ein bilaterales Verhältnis zu Peking unterhält. Und zum Beispiel der spanische Ministerpräsident Sanchez versucht sich ja sehr nahe an Peking zu orientieren, ist da jetzt, glaube ich, in letzter Zeit zweimal auch hingereist, eröffnet da alleine Investitionsprojekte, da braucht China auch, weil ihn die halt nicht viel Schweinefleisch abkaufen und das ist in Spanien ein zumindest in vielen Regionen ein großer ökonomischer Faktor und so weiter und so fort. Also wir wollten Klimapolitik machen, ohne Geopolitik zu machen und das war sehr töricht.
Aber jetzt war ja auch die Strategie des Green Deal, sich international in dieser klimapolitischen Welt als Vorreiterin zu inszenieren, also quasi mit gutem Beispiel auch voranzugehen und sich dadurch auch eine dominante Rolle zu sichern. Aber kann man diese Rolle, die man sich da selber so visioniert hat, überhaupt noch erfüllen aktuell? Oder versucht man es überhaupt noch?
Ich glaube nicht, dass man es kann und die beiden Schlüsselwörter, die du erwähnt hast, sind inszenieren und sich selber visioniert, also sich selber so als Vision vorgeführt. Ich glaube, da hat man sich einfach in Europa auf dem hohen moralischen Ross sitzend auch ordentlich in den Sack gelogen. Die Vorstellung, dass Europa ein alternder Kontinent, ein reicher Kontinent, der aber einfach in seiner Wirtschaftsmacht relativ gegenüber dem Rest schwindet, dem Rest der Welt erklären kann, wo der Hammer hängt, die hielt ich von Anfang an für extrem überzogen. Ich glaube, wenn man Vorreiter ist und sagt, seht, wir haben zum Beispiel einen schlauen Regulierungsrahmen und der sorgt dafür, dass wir irrsinnig viele tolle Batterieunternehmen oder so, die entstehen bei uns, die wollen investieren, die wollen Batterien bauen und die Batterien brauchen wir als Speichertechnologie für die Elektrifizierung unserer Energieversorgung. Ja, dann sage ich, okay, so einem Vorreiter schaut man gern zu. Nur ganz ehrlich, wo spielt die Musik? Die Musik spielt nicht in Europa, die spielt in China. Und da ist China der Vorreiter, ja. die sind Batterie-Champions. Und bei denen schaut sich halt die ganze Welt an, wie man das macht.
Vielleicht abschließend noch deine Einschätzung, wie du die aktuelle Entwicklung innerhalb der europäischen Klimapolitik einordnest. Also taucht man da durch ein sich veränderndes politisches Klima durch, um vielleicht später, wenn es wieder günstiger ist, auch nachzuschärfen und dann doch noch alle Klimaziele zu erreichen? Oder baut man da schon vor, um vielleicht tatsächlich eine Wende hinzulegen und die Klimapolitik, wie wir sie jetzt in den letzten Jahren kennengelernt haben, steht vielleicht tatsächlich auf der Kippe?
Naja, viele Aspekte der Klimapolitik, wie man sie vor 5 oder 6 Jahren vorgeschlagen hat, die sind ja ohnehin schon de facto im Abstellkammern. Ja, also die Frage, wie mit der Entwaldung, der Verhinderung der Entwaldung vorangegangen wird, ist ja ein Beispiel dafür. Ich wäre aber dafür, dass wir weniger versuchen, in diesen endzeitlichen, apokalyptischen und auch sehr moralisch durchdrängten Begriffen über Klimapolitik zu reden und eher Hoffnung dort zu schöpfen, wo es großen Konsens gibt und wo eigentlich, finde ich, ein bisschen abseits der großen gesellschaftlichen Debatten schon einiges vorangeht. Ja? Und das finde ich vor allem beim Thema der Frage, wie man leistungsfähige Stromnetze in Europa baut. Ich glaube, da gibt es enorme Interessenüberschneidungen aller politischen Parteien in Europa. Niemand hat etwas dagegen, leistungsfähige, smarte Stromnetze zu bauen, die aber ja natürlich die Grundlage dafür sind, dass zum Beispiel die riesigen Windparks, die hier, weiß nicht, so 200 Kilometer von dort, wo ich sitze, in der Nordsee gebaut werden, von Belgien, Dänemark, Deutschland, den Niederlanden und ich glaube den Briten oder so, dass der Windstrom, der von dort stammt, dann zum Beispiel halt auch in die Industriezentren im Ruhrgebiet oder sonst wo hingeleitet werden kann. Ja? Und das ist absolut eine Win-Win-Lösung, denn das ist eine essentielle Infrastruktur, die brauchen alle. Da gibt es einen extremen Investitionsnachholbedarf und dem widersetzt sich auch politisch niemand. Und ich finde, auf das muss man jetzt setzen. Also ich werde morgen dann in der Früh ins Europaparlament gehen, das sind die Vertreter vom österreichischen Elektrizitätsverband dort, die darüber diskutieren werden oder vorstellen werden, was sie tun, um halt eben diesen Netzausbau so voranzutreiben, dass sich das halt doch vielleicht ausgeht mit der grünen Wende. Ja? Wir müssen mehr über solche Dinge reden.
Oliver, vielen Dank für deine Einschätzungen.
Gerne.
Das Klimaziel der EU für 2040, das hat übrigens auch international weitreichende Folgen. Aktuell sind nämlich die Vertragsstaaten des Pariser Klimadeals angehalten, bekannt zu geben, wie viel CO2 sie bis 2035 einsparen wollen. Und da blicken, kurz vor der anstehenden Weltklimakonferenz, viele Länder abwartend nach Europa, bevor sie wiederum ihre eigenen Reduktionspläne vorlegen. Für heute sage ich danke fürs Zuhören. Das war's von unserer Seite. Bis zum nächsten Mal.